Vielen Dank für die sehr netten Worte. Es stimmt ja, Lücke bedeutet das Glück. Auf Deutsch ja leider eine Zahnlücke und das ist ja etwas anderes. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Vater ist Däne, meine Mutter war Deutsche. Insofern ist Dänemark mein Vaterland und Deutschland mein Mutterland. Und im Prinzip habe ich eigentlich damit nie ein Problem gehabt, zwei Nationalitäten und zwei Identitäten zu haben. Es gab nur eine große Ausnahme, und jetzt komme ich auf mein Hobby gleich zurück, um nicht zu enttäuschen, nämlich Fußball. Und das war genau vor 15 Jahren, am 26. Juni 92, wo Dänemark ja dann gegen Deutschland im EM-Finale spielen musste. Und Dänemark hatte gerade am 2. Juni Nein zum Maastrichter Vertrag gestimmt. Und der damalige dänische Außenminister Uffe Ellemann-Jensen kam vor dem Endspiel auf den Spruch, if you can't join them, beat them. Und da habe ich mir gedacht, jetzt lässt du Bertie Fuchs links liegen und drückst deinem Vaterland die Daumen. Und etwas Pragmatismus war ja auch dabei, denn Deutschland kann ja immer Europameister werden. Und das war ja auch der Fall, weil paar Jahre danach, da war ja alles wieder Paletti und Klinsy bekam den EM-Pokal von der Queen überreicht. Es ist eine große Freude, hier in Berlin eine Vorlesung halten zu dürfen. Und eigentlich ist Berlin ja jetzt die zweite Metropole für uns Dänen. Viele Dänen kaufen sich eine Zweitwohnung vom Prenzlauer Berg, bummeln auf dem Kuhdamm oder natürlich schauen sich Knut an und liebäugeln mit Knut und kaufen sich sogar einen Knut-Teddybär, wie ich das heute Morgen auch noch geschafft habe. Insofern kann man sagen, dass die Humboldt-Universität die Nachbaruniversität Kopenhagens ist. Und hier haben wir ja unsere Universität, wie man auch sehen kann, die verschiedenen Rankings, die man ja immer mitbringen muss, wenn man das Land verlässt. Und wir möchten natürlich auch sehr gerne da den Studentenaustausch erhöhen. Momentan haben wir in Berlin nur 68 Studenten, die den Spruch von der Fußball-WM gefolgt sind, die Welt zu Gast bei Freunden. Und wir möchten natürlich auch sehr gerne, dass mehrere Studenten aus Berlin nach Kopenhagen kommen. Und um das anzukurbeln, bin ich nicht alleine eingereist, sondern auch meinen Chef mitgebracht, der da hinten sitzt. Und wir wollen natürlich auch irgendwie sehen, wie wir das jetzt verbessern können. Und wir haben sogar auch vorgestern ein Seminar veranstaltet zum Thema, wie können wir die Deutschkenntnisse der Dänen verbessern. Mein Thema heute ist aber ein anderes und das ist die Dänemark und die europäische Verfassungskrise. Und da muss man gleich sagen, dass für Dänemark ist es eigentlich eine eigenartige Krise. Denn erstmals sind wir nicht schuld dran. Erstmals sind es andere, die das ausgelöst haben. Und das waren ja dann, deshalb braucht man nicht mehr sich solche Sprüche anhören zu lassen, something rotten in the state of Denmark. Denn es waren ja die Franzosen und die Niederländer, die sogenannten Vorzeige-Europäer, die mit Nein abgestimmt haben. Damit ist auch einmal für alle klar geworden, dass Dänemark nicht ein außergewöhnliches EU-negatives Land ist. Was uns schon lange Zeit von anderen EU-Staaten unterschieden hat, ist der Umstand, dass wir zu EU-Fragen Volksabstimmungen durchgeführt haben, also ein Instrument der direkten Demokratie regelmäßig eingesetzt haben. Und wenn man den Souverän, also das Volk, sozusagen von der Kette lässt, dann kommen halt manchmal auch für die Politik unangenehme Entscheidungen wie ein Nein raus. Auch weil die Volksabstimmung oft ein Ventil für das Wahlvolk ist, sich gegenüber der Politik außerhalb von Parlamentswahlen einmal Luft zu verschaffen. Und das kann man ja auch hier sehen mit der Situation in Frankreich, wo es ja eigentlich damals, natürlich ging es auch um die Europäische Union, aber halt auch um andere Themen, wie zum Beispiel Herrn Chirac, der da oben hängt. Jedenfalls bis jetzt ist er noch da. Man kann dann auch sagen, wenn man das dann weiter verfolgt, dass in Dänemark haben wir 6 Volksabstimmungen gehabt zur Europäischen Union und es steht 4-2 für die Ja-Seite. Und dieses Ergebnis, so wie die Erkenntnisse der Meinungsforschung, ja, die belegen, dass die dänische Bevölkerung mitnichten extrem europafeindlich ist. Und kann man ja einen Vergleich sehen hier mit Deutschland, ist eigentlich ganz interessant. Es ist nicht immer das, was man aus den Medien befolgen kann, dass es halt, dass Dänemark also eigentlich nicht ganz anders ist, als viele das so glauben. Obwohl die dänische Bevölkerung eher wie ein europäischer Otto-Normalverbraucher dasteht, werde ich trotzdem hier in meiner Vorlesung dafür argumentieren, dass die Ausgangsposition der dänischen Regierung nach dem doppelten Nein zum Verfassungsvertrag heikel ist. Ja, ich werde behaupten, dass die Verfassungskrise noch einmal klarstellen wird, dass Dänemark sich seit dem Nein zum Maastrichter Vertrag in 1992 in einer anderen Zeitzone befindet als die anderen europäischen Staaten. Ganz generell, mit der Osterweiterung als die große Ausnahme, standen seit 1992 andere Themen auf der dänischen Europatagesordnung als auf der gesamteuropäischen. Oder anders ausgedrückt, wir haben erst etwas anderes diskutiert und dann Jahre danach haben wir dann die gleichen Themen dann wie die anderen Staaten diskutiert. Das kann man so belegen, als sich Europa 1996 mit dem Amsterdamer Vertrag und dem Euro, Schengen und der gemeinsamen Immigrationspolitik beschäftigte. Ja, da waren in Dänemark ganz andere Themen angesagt. Den Euro und die Schengen-Zusammenarbeit konnten wir ja nicht diskutieren, da wir 1993 nach einer Volksabstimmung zu genau diesen Themen Vorbehalte bekommen hatten. Und die sehen wir hier oben, die vier dänischen Vorbehalte. Also mussten wir dann was anderes diskutieren, wie zum Beispiel dann die europäische Umwelt- und Verbraucherpolitik. Als Europa dann 1998 nach dem informellen Gipfel in Pörtschak zur europäischen Verteidigungsdebatte aufrief, waren wir in Dänemark mit der Euro-Debatte beschäftigt. Denn im September 2000 war unsere Volksabstimmung angesagt. Am 28. September 2000 votierten die Dänen dann Nein zum Euro und die Regierung traf dann gleich die Entscheidung, dass die Vorbehalte jetzt kein Abstimmungsthema mehr seien. Keine Volksabstimmung vorläufig, erst nach dem Verfassungsvertrag. Aber genau deshalb befand die dänische Debatte zum Verfassungsvertrag sich erneut in einer anderen Zeitzone. Während die anderen Länder heftig über den Begriff der Verfassung diskutierten und inwiefern zum Beispiel die Verteidigungspolitik vertieft werden sollte, haben wir in Dänemark uns hauptsächlich mit den Vorbehalten beschäftigt. Wie können die Vorbehalte von 1993 im neuen Vertrag untergebracht werden? Das Hauptziel der dänischen Regierung war salopp formuliert, die Vorbehalte mit nach Hause zu bringen oder anders ausgedrückt, die Vorbehalte mussten ein Teil des Verfassungsvertrages werden. Jetzt ist es ja so, dass Mitgliedstaaten bei einer Regierungskonferenz nur eine ganz kurze Wunschliste haben können. Man muss sich auf seine Prioritäten konzentrieren, sonst steht man am Ende mit leeren Händen da. Deshalb hat die Rasmussen-Regierung 2003/2004 ihr ganzes Verhandlungskapital auf die Sicherung der Vorbehalte gesetzt. Und als die italienische Präsidentschaft im September 2003 einen Kompromiss vorlegte, sagte der italienische Regierungssprecher wörtlich, ich zitiere, wir sind begeistert von der Haltung der dänischen Regierung. Wir haben es so verstanden, dass die Regierung nur ein Problem hat, die Vorbehalte. Im August 2003 hatte die dänische Regierung auch endgültig die dänische Verhandlungslinie mit einer Mehrheit der Parteien im dänischen Folketing festgelegt. Diese lautete, jetzt kämpfen wir erstmal für die Vorbehalte, dann stimmen wir zum Verfassungsvertrag ab und erst danach können wir dann eine oder mehrere Volksabstimmungen zu den Vorbehalten haben. Geht man die Zeitungsartikel von damals durch, ist es deshalb nicht überraschend, dass die Journalisten sich hauptsächlich mit diesem Thema befasst haben. Die Vorbehalte sind Gefahr, die Vorbehalte sind gesichert, waren typische Überschriften. Die Taktik der Regierung war natürlich die, dass man befürchtet hat, dass nur eine Diskussion über die Vorbehalte zu einem Nein zum Verfassungsvertrag geführt hätte und deshalb muss die Diskussion vertagt werden. Am 27. September 2005 soll dann abgestimmt werden in Dänemark zum Verfassungsvertrag, aber wie bekannt, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Denn relativ schnell nach dem doppelten Nein in Frankreich und den Niederlanden entschied sich der dänische Premierminister Anders Fogh Rasmussen für ein europapolitisches Time-out. Vor dem doppelten Nein waren die Meinungsfragen zwar positiv gewesen, danach kam aber sofort der Einbruch. Keiner konnte auch die Frage beantworten, was ein dänisches Ja oder ein Nein bedeuten würde, denn wird der Vertrag jemals in Kraft treten können? Dann kam ja die berühmte Denkpause, die in Dänemark eigentlich, aber eigentlich auch überall eine Pause wurde, in der man nicht zu denken brauchte. Jedenfalls verschwand die Europäische Union völlig von der Tagesordnung in Dänemark und da gab es ja auch ein anderes Thema, Die sogenannte Cartoon Crisis oder Cartoon War war das Thema, das Dänemark, das außenpolitische Thema, das Dänemark in dieser Periode dominierte. Jetzt, wo die Debatte nach der Berliner Erklärung langsam wieder in Gänge gekommen ist, sind wir dann wieder in unserer dänischen Zeitzone. Denn wieder muss die Regierung sich hauptsächlich auf die dänischen Vorbehalte konzentrieren. Wieder müssen sie mit nach Hause und wieder spielen die eigentlich wichtigen Themen wie die Verteidigungspolitik oder die Einwanderungspolitik keine große Rolle in der dänischen Debatte. Das ist eigentlich ein Paradox, denn wenn man sich die Meinungsumfragen anschaut, ist die dänische Bevölkerung eigentlich für eine Abschaffung der Vorbehalte. Aber wenn die Debatte erstmal im Gange kommt, dann kann es schnell anders ausschauen. So oder so wird die dänische deutsche EU-Präsidentschaft, ist es ja, kein Problem mit Dänemark bekommen. Die Regierung wird konstruktiv am neuen Vertrag mitbasteln und sich, wie ich gesagt habe, auf die Vorbehalte konzentrieren. Wie die Bundeskanzlerin Angela Merkel werden wir auch stark daran interessiert sein, dass der Verfassungsvertrag nicht total verwässert wird. Mit einem sogenannten Mini- oder sogar Nano-Vertrag besteht nämlich die Gefahr, dass dann gleich die nächste Regierungskonferenz geplant wird. Ja, wir wissen ja eigentlich auch, dass es der Plan ist von Nicolas Sarkozy. Erst ein Mini-Vertrag, dann ein neuer europäischer Konvent und dann eine neue Regierungskonferenz und dann vielleicht eine Volksabstimmung dann in Frankreich. Und dann wird es ganz schwierig, denn der ganze Sinn des Verfassungsvertrages war ja, endlich Ruhe ins Geschäft zu bringen und nicht andauernd die Verträge zu verändern. Oder wie die Bundeskanzlerin neulich nur wenige Meter von hier es ausgedrückt hat, manchmal denke ich, wenn wir so sehr damit beschäftigt sind, unser gemeinsames Haus Europa auszubauen und zu erneuern, dann können wir von lauter Bauarbeiten leicht das Große, das Einzigartige übersehen. In Dänemark nennen wir das vielleicht ein bisschen uneleganter die Salami-Methode. Und wenn wieder eine Regierungskonferenz stattfindet, ja, dann wird noch eine Scheibe der dänischen Souveränität abgeschnitten. Wie geht es dann weiter? Nun, wahrscheinlich wird es in Dänemark eine Volksabstimmung geben zum Mini-Vertrag oder zum Vertrag, der jedenfalls nicht so groß formuliert ist wie der Verfassungsvertrag. Jedenfalls ist es so, dass wir nach dem dänischen Grundgesetz dazu verpflichtet sind, eine Volksabstimmung durchzuführen, wenn es keine 5/6 Mehrheit im Parlament gibt. Also wir brauchen eine 5/6 Mehrheit im Parlament, sonst muss es eine Volksabstimmung geben, wenn wir Souveränität nach Brüssel überführen. Und das ist schon fraglich, ob es so eine Mehrheit geben wird. Man kann jedenfalls auch nicht ausschließen, dass einige Parteien so oder so eine Volksabstimmung bevorzugen. Eins ist jedenfalls sicher, die Abstimmung wird schwierig. Warum? Jetzt kommen 4 Erklärungen. Erstens, weil es im Verfassungsvertrag hauptsächlich um die Spielregeln des europäischen Miteinanders geht. So, das ist so ein bisschen, jetzt kommen wir wieder auf dem Hobby zurück, das ist so ein bisschen wie eine Veränderung der Abseitsregelung. Und obwohl ich zwar ziemlich fußballinteressiert bin, da hört auch der Spaß bei mir auf, jetzt zu hören, wie das jetzt alles geändert worden ist mit der Abseitsregelung. Und ich weiß auch nicht, ob jemand es versucht hat, in einer Fernsehsendung dem Wähler die neue doppelte Mehrheit im Europäischen Rat klarzumachen und vor allem in 2 Minuten. Das ist ehrlich gesagt kein Spaziergang. Das ist äußerst kompliziert und auch äußerst langweilig. Und deshalb wird es dann auch schwierig, da die Debatte dann ordentlich zu führen. Zweitens muss man sagen, die Erweiterung, Dänemark war eigentlich immer für die Erweiterung, für alle Länder, die jemals sich für die Europäische Union beworben haben. Es galt ja auch darum, die skandinavischen Nachbarländer in die Europäische Union reinzuhelfen. Das galt vor allem natürlich auch für die Polen, Ungarn, die Balten und so weiter. Aber jetzt gibt es aber eine Ausnahme, nämlich die Türkei. Wenn man sich da die Meinungsumfragen anschaut, ja, da ist es ehrlich gesagt nicht sonderlich populär, sondern genau das Gegenteil. Und deshalb könnte man sich vorstellen, dass die Volksabstimmung sich dann so entwickelt, sagt Nein zum Vertrag, dann kommen die Türken nicht rein. Weil vor allem ist es ja so, dass man gesagt hat, ohne einen neuen Vertrag können wir den Erweiterungsprozess nicht fortsetzen. Und wenn man dann gegen die Erweiterung ist von Türkei, Bosnien-Herzegowina und so weiter, ja, dann könnte man ja dann Nein sagen und dann versuchen, den Erweiterungszug zu stoppen sozusagen. Das war also der zweite Grund, das war also die Türkei, den weiteren Erweiterungsprozess. Drittens muss man sagen, dass es immer schwierig ist, eine Volksabstimmung zu gewinnen. Denn eben, weil wir so viele Volksabstimmungen haben zur Europäischen Union, diskutieren wir nur über Europa, wenn eine Volksabstimmung angesagt ist. Und dann, jedes Mal, wenn abgestimmt wird, sagt die politische Elite, dass es die wichtigste Entscheidung für Dänemark seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Und dann fragt sich die Bevölkerung natürlich, stimmt das? Und warum reden die Politiker dann zum Beispiel bei der Bundestagswahl, also der Folketingswahl, nicht über die Europäische Union? Das ist ein ganz heikles Thema, und das ist auch ein Thema, wo jedes europäische Land große Probleme hat, weil immer, wenn es eine Wahl gibt, ob es die Bundestagswahl ist oder auch die Wahl in Großbritannien, spielt die Europäische Union fast keine Rolle. Aber wenn wir das politisch sehen, ist es natürlich so, dass ein ganz großer Teil von den verschiedenen Richtlinien und so weiter kommen ja aus Brüssel. Und ja, da fehlt aber dann wahrscheinlich das Verständnis für den europäischen Prozess. Viertens muss man auch sagen, dass die Volksabstimmung schwierig wird, weil wir wahrscheinlich eins der ganz wenigen Länder werden, die eine Volksabstimmung durchführen werden. Es dreht sich ja darum, momentan anscheinend einen Mini-Vertrag zu verhandeln, der dann so klein wird, dass man da nicht viele Länder da nicht Volksabstimmung durchzuführen brauchen, wie zum Beispiel Großbritannien, Frankreich und die Niederlande. Aber das kann dann so sein, dass wir nur in Irland und in Dänemark dann eine Volksabstimmung durchführen werden. Und dann wird natürlich ein ganz interessantes Thema sein, ja, was passiert denn dann, wenn wir Nein stimmen, also die Iren und die Dänen? Gibt es dann wieder eine Denkpause? Gibt es dann wieder vielleicht dann keinen Vertrag? Oder gibt es da Unterschiede? Und wenn man jetzt Frankreich ist und wenn man jetzt Dänemark oder Irland ist. Das ist klar, das ist ein Thema, was für ein kleines Land ziemlich kompliziert wird. Das wird bestimmt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das waren die Argumente dafür, warum es schwierig sein wird, für die Regierung ein Ja zu sichern. Andererseits spricht für ein Ja, dass die Erweiterung, also die Osterweiterung, immer noch sehr populär ist in Dänemark. Das ist eigentlich das erste Mal, dass die EU in Dänemark als eine politische Idee verkauft worden ist und nicht nur als ein Vorteil für unseren Bacon-Export nach Großbritannien. Bekannterweise hat Dänemark ja auch damals in 2002 eine große Rolle gespielt, als Polen, die Balten, Ungarn und so weiter Mitglied wurden. Denn damals hatte Dänemark ja den EU-Vorsitz. Und da gab es die berühmte Rede von Anders Fogh Rasmussen, A New Europe is born. Genauso wichtig ist es, dass die Nein-Seite große Schwierigkeiten haben wird, die EU als einen zukünftigen Bundesstaat zu beschreiben. Denn das doppelte Nein hat ja gezeigt, dass ganz Europa auf die Bremse drückt oder dass man Europa weit entfernt ist von breiten Mehrheiten für eine derart intensiven Form der Integration. Endlich gibt es auch in Dänemark die Ansicht, dass viele Probleme wie Klimawandel, AIDS, Terrorismus nur gemeinsam gelöst werden können. Oder um nochmals die Kanzlerin zu zitieren, Europa gelingt nur gemeinsam. Wenn es ein Ja wird, ja, dann besteht auch die Möglichkeit, dass Dänemark auf Wiedersehen zur dänischen Zeitzone sagt und wieder den Anschluss findet. Jedenfalls ist es die offizielle Politik vom dänischen Premierminister Anders Fogh Rasmussen, dass die Vorbehalte 2015 alle gefallen sein sollen. Naja, schauen wir mal, wie der Kaiser zu fliegen sagt. Und wer weiß, vielleicht wird unser Verhältnis zu Europa, und hiermit komme ich zum Ende der Vorlesung, vielleicht wird unser Verhältnis zu Europa und Deutschland einmal so unproblematisch, dass sich nicht nur Dänen sich eine Zweitwohnung in Berlin kaufen können, sondern auch Deutsche ein schönes Sommerhaus in Jütland. Wie bekannt ist das jetzt wegen der dänischen Sommerhausklausel im Maastrichter Vertrag nicht möglich. Jedenfalls sind wir Dänen eigentlich meistens ziemlich pragmatisch eingestellt. Und gestatten Sie mir, das mit einer Anekdote aus den 50er Jahren zu erläutern. Damals waren die Kita Khrushchev aus der Sowjetunion zu Besuch auf Fünen. Und Fünen ist ja eine dänische Insel, wo dieser Herr aufgewachsen ist. Und Khrushchev kam also nach Fünen und sagte, ja, ich möchte also bitte das Grab des unbekannten Soldaten besuchen. So ein Grab gibt es aber nicht auf Fünen. Es gibt aber dieses Grab oder Grab vom Komponisten Carl Nielsen. Und gesagt, getan, Khrushchev wurde zu Carl Nielsens Grab geführt. Leider war ein Journalist von Pravda dabei, der ausnahmsweise an der Wahrheit interessiert war. Sagen Sie mal, Carl Nielsen, der war doch Komponist. Jawohl, antwortet der Herr aus Fünen. Er war aber unbekannt als Soldat. Danke für die Aufmerksamkeit.